Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast der Zahnmedizin Up to Date. Heute mit einem Beitrag zum Thema Implantations- und Belastungszeitpunkt. Ein Beitrag von Gerhard Wahl. Einleitung.
Im Jahr 1969 postulierten Brenemark und Mitarbeiter für Implantate belastungsfreie Einheilzeiten von 3 bis 4 Monaten im Unterkiefer und 4 bis 6 Monaten im Oberkiefer bis zur prothetischen Versorgung. Diese Erkenntnisse aus implantologisch-wissenschaftlicher Pionierarbeit basierten auf tierexperimentellen und klinischen Studien. Sie gelten auch heute noch als Standard für Einheilzeiten, um eine gute knöcherne Verankerung der Implantate für ein Langzeitüberleben sicherzustellen. In den zugrunde liegenden Studien waren die Implantate in einen ausgeheilten Knochen gesetzt worden. Für die Verankerung im Knochen prägte Brenemark den Begriff der Osseointegration. Einige Jahre später wurde dieses Phänomen von Schröder als funktionelle Ankylose bezeichnet. Von Schulte und Mitarbeitern wurde dann 1978 diesen Begriffen noch das Phänomen des funktionellen Erhalts zur Beschreibung der Langzeitstabilität hinzugefügt, das die Ausrichtung der trabekulären knöchernen Strukturen in Abhängigkeit von der Lasteinleitung des Implantats in den Knochen beschreibt. Während die Phänomene der Osseointegration von Brenemark im Wesentlichen bei Implantaten beschrieben wurden, die gedeckt unter der Schleimhautdecke einhalten, zeigte Schröder eine gleiche Erfolgssicherheit auch bei der transgingivalen Einheilung ohne primäre Belastung auf. Schulte und Mitarbeiter belegten als Erste auch die erfolgreiche Implantateinheilung und Langzeitstabilität bei Implantationen in Extraktionsalveolen unmittelbar nach der Zahnentfernung mit einem wurzelförmigen Stufenzylinder aus Aluminiumoxidkeramik, dem Tübinger Sofortimplantat. Die Anlagerung von Knochensubstanz in der frühen Heilungsphase konnte durch Veränderung der Implantatoberflächen hinsichtlich Rauigkeit, Mikrostruktur und Hydrophilie optimiert werden, was heute eine wesentlich frühere Belastung der Implantate gestattet.
Merke: Eine frühzeitigere Belastbarkeit von Implantaten ist nicht gleichzusetzen mit einer schnelleren Knochenheilung. Vielmehr hat sie ihre Ursache nur in einem rein quantitativen Aspekt der Oberflächenverankerung mit einer frühzeitigeren und großflächigeren Knochenapposition.
Nach einer konventionellen belastungsfreien Einheilungszeit ist die erzielte Sekundärstabilität durch die knöchernen Heilungsprozesse bei allen rauen Oberflächen in etwa gleich. Jedoch bieten die heute optimierten Oberflächen den Vorteil, dass diese Sekundärstabilität frühzeitiger nutzbar ist. Zur Sicherung des Langzeiterfolges von Implantaten stellt sich die Frage, welchen Einfluss der Zeitpunkt der Implantation auf die Langzeitstabilität hat. Zur Verfügung steht ein weites Spektrum, von der Sofortimplantation unmittelbar nach einer Extraktion über das Implantieren in verschiedene Ausheilungsstadien bis hin zu Implantatsetzungen in den ausgeheilten Knochen nach mehreren Monaten oder Jahren. Neben dem Aspekt der knöchernen Aus- und Einheilung sind die Ausreifung von Epithel- und subepithelialem Bindegewebe sowie der Zustand des Weichgewebes zum Zeitpunkt der Implantation von gleicher Bedeutung für den Langzeiterfolg von Implantaten, die auch den Strukturerhalt von Knochen und Weichgewebe unterstützen sollen.
Implantologische Therapiekonzepte.
Über die Sofortversorgung und Sofortbelastung von Implantaten wurde in diesem Journal bereits berichtet und der Zeitpunkt der prothetischen Versorgung beleuchtet. In Ergänzung hierzu wurde von Fröhlich ausführlich über die Vorgänge bei der Heilung im alveolären Knochen nach Zahnextraktion berichtet. Letztlich ist heute der Implantationszeitpunkt nicht mehr nur vom Grad der Ausheilung oder Ausreifung des Knochens abhängig, sondern von implantologischen Konzepten, die sowohl den Zeitpunkt der Implantation als auch den der Belastung, sprich der prothetischen Versorgung, berücksichtigen. Für die Bezeichnung der Zeitspannen zwischen Implantatsetzung und nachfolgender prothetischer Versorgung gab es in den letzten Jahren eine Vielzahl von Definitionen, die sich im Wesentlichen auf 5 Zeitmarken zurückführen lassen. Die Sofortversorgung mit Implantatsetzung unmittelbar nach der Extraktion und anschließender provisorischer Versorgung ohne okklusale Kontakte. Die Sofortbelastung unmittelbar nach Implantation durch eine prothetische Versorgung in voller Okklusion. Die Frühbelastung in unterschiedlichem Zeitabstand zur Implantation. Die konventionelle Belastung nach mehreren Monaten, wie von Brenemark und Mitarbeitern vorgegeben, und die verzögerte Belastung, die aus den verschiedensten Gründen erst deutlich nach der mindestgeforderten Einheilzeit stattfindet. Verschiedene Publikationen und Konsensuskonferenzen zeigen die Bemühung, eine sinnvolle und auf biologischen Prinzipien beruhende zeitliche Zuordnung zu definieren. Auch das Glossary of Oral and Maxillofacial Implants definiert diese 5 verschiedenen Belastungszeitpunkte nach Implantation und fasst dabei im Wesentlichen die Vereinbarungen aus der Konsensuskonferenz 2002, der Spanischen Gesellschaft für Implantologie in Barcelona und aus der 3. ITI Consensus Conference 2003 zusammen. Beim Konsensustreffen in Barcelona wurde nicht zwischen Sofortversorgung und Sofortbelastung unterschieden, sondern generell eine Sofortbelastung definiert, wenn die prothetische Suprakonstruktion am selben Tage mit dem Implantat verbunden wird. Eine Frühbelastung wird hier dann gesehen, wenn die Suprakonstruktion vor der konventionellen Einheilungszeit von 3 bis 6 Monaten eingesetzt wird. Bei der konventionellen Belastung wird die Einheilzeit von 3 bis 6 Monaten eingehalten und danach die prothetische Versorgung vorgenommen. Wird die prothetische Suprakonstruktion erst dann eingesetzt, wenn die konventionelle Einheilungszeit von 3 bis 6 Monaten überschritten wurde, so wird dies als verzögerte Belastung bezeichnet. Die 3. ITI Consensus Conference definiert fast gleiche Belastungszeitpunkte, unterscheidet jedoch zwischen Sofortversorgung und Sofortbelastung. Eine Sofortbelastung wird hier bei prothetischer Versorgung in voller Okklusion innerhalb 48 Stunden nach Implantatsetzung definiert. Davon unterschieden wird die Sofortversorgung, bei der das Implantat innerhalb 48 Stunden nach Insertion mit einer provisorischen Versorgung ohne okklusale Kontakte versehen wird. Als Frühbelastung wird hier eine Restauration bezeichnet, die mit voller okklusaler Kontaktgestaltung frühestens 48 Stunden und nicht später als 3 Monate nach der Implantatinsertion eingegliedert wird. Bei der konventionellen Belastung der Implantate erfolgt die prothetische Versorgung nach einer Einheilungszeit von 3 bis 6 Monaten. Eine verzögerte Belastung liegt dann vor, wenn die prothetische Versorgung deutlich nach der konventionellen Einheilungszeit von 3 bis 6 Monaten vorgenommen wird. Die European Association for Osseointegration definiert nur noch 3 Belastungsprotokolle. Als Sofortversorgung wird hier der Fall bezeichnet, wenn innerhalb von 72 Stunden nach der Implantation eine provisorische Versorgung ohne okklusale Kontakte eingegliedert wird. Bei der Sofortbelastung wird eine Zeitspanne bis zu 72 Stunden akzeptiert, in welcher eine prothetische Versorgung mit voller okklusaler Kontaktgestaltung erfolgt. Bei der konventionellen Belastung wird hier zwischen der Situation im Unterkiefer und im Oberkiefer unterschieden. Für den Unterkiefer wird als konventionelle Belastung eine prothetische Versorgung nach einer Einheilungszeit von mindestens 3 Monaten beschrieben und im Oberkiefer nach einer Einheilungszeit von 6 Monaten. In der Cochrane Database of Systematic Reviews werden auf der Basis einer systematischen Literaturzusammenstellung die gleichen Definitionen von Belastungsprotokollen aufgenommen, denen auch nach ergänzender Literaturrecherche im Jahre 2008 die 4. ITI Consensus Conference folgt. Auch hier finden sich jetzt nur noch 3 Definitionen von Belastungsprotokollen, ähnlich wie bei der EAO Consensus Conference 2006. Die Zeitspannen, die hier zugrunde gelegt werden, differieren jedoch. Als Sofortbelastung wird jede Versorgung bezeichnet, die innerhalb einer Woche nach der Implantatsetzung eingegliedert wird, ohne dabei zu unterscheiden, ob diese Versorgung provisorisch oder definitiv, mit oder ohne volle okklusale Adjustierung erfolgt. Frühbelastung bezeichnet jetzt den Fall, wenn die prothetische Versorgung frühestens eine Woche und spätestens 2 Monate nach der Implantation erfolgt. Eine konventionelle Belastung liegt vor, wenn die Implantate später als 2 Monate nach der Implantation über die prothetische Suprakonstruktion in Funktion genommen werden. Eine verzögerte Belastung wird hier nicht mehr definiert. Zusammenfassung: Die aktuellen Belastungsprotokolle unterscheiden nicht mehr zwischen Sofortbelastung und Sofortversorgung, da jede direkte, kurzfristige Implantatversorgung, egal ob provisorisch oder definitiv, letztlich zu einer Belastung der Implantate in unterschiedlicher Form führt. Auch eine Versorgung innerhalb der ersten 7 Tage verursacht immer eine Belastung in der Phase der frühen Einheilungs- und Knochenneubildungsvorgänge. Die Frühbelastung der Implantate im Zeitraum von mehr als 7 Tagen bis zu 2 Monaten nach der Implantation fällt ebenso noch weitgehend in die Zeit dieser knöchernen Einheilungsvorgänge der Implantate.
Implantation in Extraktionsalveolen.
Nach Zahnverlust ist die mehr oder weniger ausgeprägte Veränderung des Alveolarfortsatzes in Höhe und Breite eine bekannte klinische Beobachtung. Der Verlust des stimulierenden Reizes der Lasteinleitung über den Zahn führt zu strukturellen Veränderungen, sodass sich die Frage stellt, ob den resorptiven und atrophischen Veränderungen nach Zahnverlust nicht durch eine frühzeitigere Lasteinleitung über Implantate vorgebeugt werden kann. Als Alternative wird diskutiert, die Alveole zur Vorbereitung einer späteren Implantatsetzung, zum Beispiel mit Knochenersatzmaterialien, aufzufüllen. Dadurch könnten die strukturellen Veränderungen des Hartgewebes und des bedeckenden Weichgewebes kompensiert sowie die Form des Alveolarfortsatzes und die Kontur der bedeckenden Weichgewebe erhalten werden. Der für diese Augmentation von Alveolen häufig verwendete Begriff Socket Preservation beschreibt jedoch einen falschen Sachverhalt, da nicht die Alveole erhalten werden soll, sondern Form und Volumen des Alveolarfortsatzes. Die Auffüllung der Alveolen nach Extraktion ist eins der augmentativen Verfahren zur Formerhaltung bzw. Wiederherstellung des Alveolarfortsatzes, was korrekterweise mit dem englischen Terminus Ridge Preservation bezeichnet werden sollte. Die nach Zahnverlust auftretenden Umbauprozesse des Alveolarknochens wurden in den späten 1970er und den 1980er Jahren mit Hilfe verschiedener Klassifikationen beschrieben. Sie alle hatten zum Ziel, den Zustand des Kieferknochens mit seinem Alveolarfortsatz bei zunehmender Zahnlosigkeit zu beschreiben, um das zur Verfügung stehende Knochenangebot grob schematisch beurteilen zu können. Von Atwood wurde schon 1979 eine Einteilung in 6 Resorptionsklassen vorgenommen, wobei die Klassen 1 und 2 die bezahnte Alveole und die Alveole unmittelbar nach Zahnextraktion beschreiben. Somit liegen erst in den Klassen 3 bis 6 Resorptionsvorgänge vor. In Ergänzung zu den Resorptionsklassen nach Atwood für den Unterkiefer beschrieb Fallschlüssel 1986 solche für den Oberkiefer. Im Jahr 1987 wurde von Misch und Judy eine Klasseneinteilung für teilbezahnte und auch für zahnlose Kiefer in sehr ausführlicher Unterteilung und Darstellung vorgenommen. Die bekannteste Klassifikation wurde jedoch von Carewood und Howell erstellt. Lekholm und Saab beschrieben 1985 eine Einteilung in 5 Resorptionsstufen. Sowohl in der Klassifizierung von Carewood und Howell als auch in der von Lekholm und Saab werden nicht nur die rein resorptiven Vorgänge im Bereich des Alveolarfortsatzes beschrieben, sondern auch die Konturveränderungen von Mandibula und Maxilla insgesamt. Bei Carewood und Howell werden zusätzlich die Konturveränderungen nach anteriorer und posteriorer Mandibula und Maxilla unterschieden. In diesen Klassifizierungen wird die zunehmende Resorption und Atrophie des Alveolarfortsatzes bis zu seinem Verlust und der beginnenden Resorption des Basalbogens beschrieben. Je nach der Resorptionsgeschwindigkeit des Knochens kann intermediär ein Überschuss an Weichgewebe entstehen. Letztlich aber führt die zunehmende Resorption zu einem Verlust der fixierten Gingiva, sodass bei der präimplantologischen Diagnostik nicht nur das qualitative Knochenangebot, sondern auch die vorhandene Situation und Struktur der Weichgewebe für die implantologischen Therapiekonzepte eine wichtige Rolle spielen. Insbesondere in ästhetisch relevanten Arealen bestimmen die erzielten Ausformungen des Weichgewebes wesentlich den Therapieerfolg und nicht zuletzt die Akzeptanz durch den Patienten. Des Weiteren führt die zunehmende Resorption zu einem fortschreitenden Verlust der Spongiosa und einem Annähern der vestibulären und der oralen kortikalen Knochenschichten. Die ebenfalls von Lekholm und Saab 1985 vorgenommene Klassifizierung der Knochenqualitäten in die Klassen 1 bis 4 beschreibt diesen Zustand im Wesentlichen mit der Knochenqualitätsklasse 1, bei der der Alveolarfortsatz nur noch aus einer mehr oder weniger homogenen Kompakta mit einem geringen zentralen spongiösen Anteil besteht. Um diesen Resorptions- und Kortikalisierungsprozessen so gut wie möglich vorzubeugen, wird heute intensiv über den Zeitpunkt der Implantation nach Zahnverlust durch Extraktion oder auch traumatischem Insult diskutiert. Die Überlegung ist, durch Lasteinleitung in den Kieferknochen über das Implantat und die Suprakonstruktion möglichst frühzeitig wieder einen strukturerhaltenden, stimulierenden Reiz auszuüben, um damit die gesamte Knochenstruktur möglichst lange zu erhalten. Dennoch ist in vielen Fällen eine unmittelbare Versorgung mit Implantaten aus den verschiedensten Gründen unmöglich. Deshalb ist die Spätversorgung, also die Implantation in den ausgeheilten Knochen unter den Bedingungen bereits abgelaufener Resorptionsvorgänge, immer noch eine der häufigsten Ausgangssituationen für eine Implantatversorgung. Um diesen zeit- und resorptiv bedingten Knochenverlust möglichst zu vermeiden, wurden, wie eingangs beschrieben, zunehmend die Konzepte der Sofortimplantation oder Frühimplantation diskutiert. In der ITI-Konsensus-Conference von 2003 wurde versucht, den Zeitpunkt nach einer Zahnextraktion auf der Basis des Ausheilungszustandes des Knochens und der Weichgewebe mit seinen Vor- und Nachteilen zu beleuchten und in einer Klassifizierung zu erfassen. Dabei wurden vier Typen von Therapiekonzepten definiert. Der Typ 1 beschreibt die Implantation unmittelbar nach Zahnextraktion in derselben Sitzung. Die Vorteile liegen in einer noch optimalen Verfügbarkeit des vorhandenen Alveolarknochens sowie in der möglichen Reduktion chirurgischer Eingriffe und einer insgesamt verkürzten Behandlungszeit. Die Nachteile liegen in der vorgegebenen Knochenmorphologie, die eine korrekte Implantatsetzung und primär stabile Verankerung komplizieren kann. Zudem bietet die vorgegebene Weichgewebesituation eventuell zusätzliche Erschwernisse. Insbesondere ein dünner Gewebebiotyp macht die Ausheilung der Weichgewebekonturen nur schwer vorhersagbar, was insbesondere in ästhetisch relevanten Bereichen zu Problemen führen kann. Es können zusätzlich Bindegewebstransplantationen oder auch augmentative Maßnahmen notwendig werden. Falls von vornherein nur wenig keratinisierte, fixierte Gingiva vorhanden ist oder Lappenbildungen zur Verschiebung der mukogingivalen Grenze notwendig werden, entstehen zusätzliche Schwierigkeiten. Insgesamt ist das Konzept der Implantatversorgung zu diesem Zeitpunkt als technisch sehr anspruchsvoll und komplex zu bezeichnen. Der Typ 2 beschreibt die Implantatsetzung nach Abheilung der Weichgewebe, die etwa nach 4 bis 8 Wochen den Alveoleneingang bedeckt haben. Die Vorteile liegen in der flächenhaften Bedeckung des Wundareals durch die Vermehrung des Weichgewebes. Weiterhin erleichtert seine Volumenzunahme die Bildung von Schleimhaut oder auch Schleimhautperiostlappen. Zudem sollten nach dieser Zeit vorbestehende entzündliche Prozesse wie zum Beispiel marginale oder apikale Parodontitiden ausgeheilt sein, was die Implantation in ein weitgehend entzündungsfreies Areal ermöglicht. Nachteilig ist wegen der unterschiedlich starken Resorptionsprozesse der Alveolenwände immer noch die Schwierigkeit, eine Primärstabilität und optimale Ausrichtung der Implantate zu erreichen. Die Zeit bis zur weiterführenden Behandlung verlängert sich und nicht selten sind zusätzliche chirurgische Maßnahmen, wie bereits zuvor bei Typ 1 beschrieben, immer noch oder gar im größeren Umfange als zuvor erforderlich. Das Therapiekonzept bleibt trotz der verbesserten Weichgewebeverhältnisse hochgradig operationstechnisch anspruchsvoll und komplex. Der Typ 3 definiert die Implantatsetzung in einen schon deutlich weiter ausgeheilten Knochen, der im Röntgenbild erkennbar ist und die ehemalige Alveole weitgehend ausfüllt, typischerweise nach etwa 12 bis 16 Wochen. Der Vorteil liegt in der schon weit fortgeschrittenen knöchernen Ausheilung der Alveole, die eine Primärstabilität des Implantats eher sicherstellt, wobei das ausgeheilte und ausgereifte Weichgewebe mit entsprechender Verdickung aller beteiligten Schichten das Weichgewebemanagement einschließlich der Lappenbildung deutlich erleichtert. Die Nachteile liegen in der verlängerten Wartezeit bis zum eigentlichen Beginn der Implantattherapie. Trotz weitgehender Ausheilung nach Zahnverlust bleiben eventuell zusätzliche chirurgische Maßnahmen, wie schon bei Typ 1 und Typ 2 beschrieben, unverändert notwendig und die Resorption des Alveolarfortsatzes schreitet weiterhin in unterschiedlich starkem Ausmaße fort. Der Typ 4 schließlich beschreibt die Implantation in einen ausgeheilten Knochen nach etwa 16 Wochen als klassischen Fall der Spätimplantation, bei der sich die Knochenqualität des ausgeheilten Kiefers gut beurteilen lässt. Die ausgeheilten Weichgewebe lassen jetzt jegliche Manipulation für ein Weichgewebemanagement und entsprechende Lappenbildungen, wie schon bei Typ 3, leichter werden. Die Nachteile sind hier die immer weiter fortschreitende Wartezeit bis zur Implantatsetzung, die unverändert eventuell notwendigen und vielleicht auch umfangreicher werdenden zusätzlichen chirurgischen Maßnahmen und eine unterschiedlich ausgeprägte Verfügbarkeit von vorhandenem Knochenvolumen. Hierzu heißt es in den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Implantologie, dass die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für die Insertion von Implantaten allerdings bisher ganz überwiegend einseitig aus der Sicht der knöchernen Verhältnisse am beabsichtigten Implantationsort gesehen wurde. Und weiter heißt es dort, dass der Strukturerhalt von Knochen und Weichgewebe eventuell in Verbindung mit der Sofortversorgung an Bedeutung erheblich gewinnen wird. Obwohl das Risiko einer höheren Implantatverlustrate bei der Sofortimplantation nicht von der Hand zu weisen ist.
Implantation in infizierte Alveolen.
Wird eine Implantatversorgung nach Zahnverlust erwogen, dann sind die Gründe für den Zahnverlust mit zu berücksichtigen. Sieht man einmal vom traumatischen Zahnverlust ab, so sind in der Regel parodontale Schäden, eine chronische oder auch eine aggressive Parodontitis und apikale Entzündungen Indikationen für die Zahnentfernung gewesen. Auch bei guter Kürotage des Entzündungsgebiets und konsequenter Entfernung allen Granulationsgewebes verbleiben nach Zahnentfernung Keime in der Alveole zurück, die zu einer Reinfektion führen oder auch durch den traumatischen Reiz der Implantatsetzung akut exazerbieren können. Die Implantation in ein infiziertes Gebiet hinein birgt also ein Risiko, insbesondere wenn Symptome einer Infektion wie Schmerzen, Eiterungen, putride Sekretionen, Fistelbildungen, tiefe vertikale Taschen, tiefe vertikale Knocheneinbrüche oder apikale Aufhellungen evident sind. Retrospektive Studien beschreiben das Bestehen einer chronischen Parodontitis bei Implantatsetzung als einen Risikofaktor. Unabhängig von der Zeitspanne zwischen Extraktion und Implantatsetzung wird eine höhere Misserfolgsrate berichtet. Zur Implantation direkt nach Zahnextraktion wegen einer apikalen entzündlichen Pathologie bestehen widersprüchliche Literaturangaben. Zwei prospektive kontrollierte klinische Studien beschreiben bei einer Sofortimplantation in infizierte Alveolen mit apikalen pathologischen Veränderungen einschließlich zeitgleicher augmentativer Maßnahmen mit Knochenersatzmaterialien eine Überlebensrate von 100% bzw. 97,4% nach 12 Monaten. Demgegenüber wird in einem ähnlichen Studiendesign von Lindeboom und Mitarbeitern 2006 beschrieben, dass eine Sofortimplantation in ein derart infiziertes Areal nach 6 Monaten eine kumulative Erfolgsrate von 92% hatte und bei Implantationen im verzögerten Vorgehen mit einer 3-monatigen Abheilungszeit 100% im gleichen Zeitraum zu erzielen waren.
Implantation in augmentierten Knochen.
Für die Verbreiterung des Alveolarfortsatzes, seine Erhöhung oder auch die Kombination von beiden Maßnahmen sowie die Vermehrung von Knochenvolumen als Sinuslift in die Kieferhöhle hinein werden nicht nur verschiedene Verfahren und Vorgehensweisen, sondern auch die Verwendung von verschiedenen Materialien angegeben. Dazu kommt noch die Möglichkeit, diese Materialien zu mischen und mit Blut oder auch Thrombozytenkonzentraten anzureichern, um die darin enthaltenen Wachstumsproteine für eine bessere Knochenheilung zu nutzen. Zusätzlich wird noch über den Einsatz von Membranen zur gesteuerten Knochenregeneration zu entscheiden sein. Sie sollen das Einwachsen von Bindegewebe in das Augmentat hinein vor seiner eigentlichen knöchernen Ein- und Abheilung verhindern, dem Aufbau selbst eine Ortsstabilität sichern oder auch nur das aufzubauende Volumen für die regenerativen Knochenprozesse über einem Hohlraum oder Defekt erhalten. Die zahlreichen Augmentationsmaterialien und insbesondere ihre kombinierte Anwendung sind hinsichtlich ihres Einheilungsverhaltens und der Verknöcherung unterschiedlich gut wissenschaftlich dokumentiert. Generell scheinen ähnliche Ergebnisse für die Implantatüberlebensraten erzielbar wie im eigenen ortsständigen Knochen. Zu der Frage, zu welchem Zeitpunkt die Implantate in einen solchen augmentierten Bereich zu setzen sind, liegen zwar viele Erfahrungswerte und Expertenmeinungen vor, belastbare Studien wurden bislang jedoch nur für wenige Verfahren publiziert.
Merke: Die Einheilungszeiten von Augmentationen werden von den verwendeten Materialien und ihren Kombinationen, vom Ort, dem Aufbauvolumen und den patientenabhängigen Gegebenheiten beeinflusst. Insbesondere sind hier Begleiterkrankungen zu nennen, die sich auf die Knochenregeneration auswirken.
Wegen der Vielzahl von Therapieverfahren und nur schwer einschätzbaren Begleitumständen ergeben sich aus der Literatur meist nur Aussagen über Mindesteinheilzeiten. So wurde früher bei den nicht resorbierbaren Membranen eine Abheilungszeit von 9 Monaten postuliert. An anderer Stelle findet sich für die gleichen nicht resorbierbaren Membranen eine Mindesteinheilzeit von 6 Monaten. Bei einem notwendigen externen Sinuslift wird empfohlen, die Implantation erst nach einem Einheilungszeitraum von 4 bis 9 Monaten vorzunehmen. Zusätzlich ist zu erwägen, welche Höhe der restliche verbliebene Alveolarfortsatz des Oberkiefers hatte und welche Primärstabilität die Restknochenhöhe für das Implantat sicherstellen kann. Die unterschiedliche Herkunft der Augmentationsmaterialien, ihre Zusammensetzung, die unterschiedlichen Formen als Block, Granulat, als partikulärer Knochen oder Knochenspan oder auch nur als Bohrmehl, unterschiedliche Porosität, Makro- und Mikrostrukturen und letztlich völlig verschiedene Oberflächeneigenschaften sind wichtige Einflussparameter für die knöcherne Ein- und Ausheilung. Ein Studiendesign mit klinischer Relevanz wird diese Unterschiede im Vergleich nur schwer erfassen. Dazu ist auch noch ein eventuell ersatzschwaches Knochenlager als Empfängerregion des Augmentats zu berücksichtigen, weil in diesem Fall eine zusätzliche Optimierung der Implantatoberflächen notwendig werden kann.
Zusammenfassung:
Aus dieser Übersicht zur Abwägung des richtigen Zeitpunkts für eine Implantation und nachfolgende Belastung durch die prothetische Suprastruktur wird deutlich, sofern nicht in einen abgeheilten, ortsständigen Knochen implantiert wird, sind viele Einflussfaktoren zu berücksichtigen, um einen Langzeiterfolg für den Patienten sicherzustellen. Je mehr unwägbare Einzelfaktoren den individuellen Fall prägen und beeinflussen, umso eher ist über die oben angegebenen Mindesteinheilzeiten deutlich hinauszugehen. Die SAC-Klassifikation in der zahnärztlichen Implantologie stuft die anfallenden Therapien nach ihrer Schwierigkeit als einfach, S straightforward, anspruchsvoll, A advanced oder komplex, C complex ein. Sie bietet eine Möglichkeit, auf der Basis der wissenschaftlichen Literatur individuelle Fallkonstellationen zu prüfen und verschiedene Behandlungskonzepte zu bewerten und zu vergleichen. In der präimplantologischen Phase ist hier eine eventuell hilfreiche Risikoeinschätzung möglich.